Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Es ist Sonntag. Willkommen zum RSI-Magazin Die Slowakei hautnah aus der SDBR-Rundfunkpyramide Bratislava. Am Mischpult ist Eva Medielska, die Musikredaktion hat Radomir Mescha und am Mikrofon begrüßen Sie Kai Zeisberg
und Jürgen Rendl.
Wir haben für Sie wieder die Hörerpost und das Musikkapitel parat, aber zunächst berichten wir ganz aktuell von einer besonderen Ausstellung im SNM-Museum der Kultur der Karpatendeutschen in Bratislava, bei deren Vernissage Jürgen und ich in dieser zurückliegenden Woche waren.
Begegnungen.
Am 15.04., also am Mittwoch, Jürgen, waren wir beide bei der Vernissage zu einer neuen Ausstellung im Slowakischen Nationalmuseum, konkret dem Museum der Kultur der Karpatendeutschen. Thema: Kindheit und Jugend in der Donauregion. Und nun sollen wir ja hier nicht unsere persönliche Meinung zu politischen Themen sagen, aber ich meine, das ist ja eher ein wissenschaftlich-kulturelles Thema. Also wie hat's dir denn gefallen? Wie waren deine Eindrücke?
Ja, politisch könnte es durchaus werden, wenn man sich die ganze Region betrachtet, die diese Ausstellung eigentlich abdeckt, ja, reichend vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer und natürlich im Kontext deutscher Besiedelungen, das ist natürlich das Haupt- und das tragende Thema dabei. Ja, also wie hat mir die Ausstellung gefallen? Ich fand sie wirklich auch sehr ambitioniert und ich finde es auch immer interessant, wie so eine Ausstellung entsteht. Und was den Inhalt der Ausstellung angeht, das fand ich auch wirklich berührend, weil mir ganz klar wieder wurde, dass damals die Kinder trotz oft ärmlicher Verhältnisse, in denen sie aufgewachsen sind, doch einen ziemlich großen kreativen Spielraum hatten und eine große Freiheit hatten, vielleicht auch im Vergleich zu heute. Ja, trotz der normativen gesellschaftlichen Verhältnisse und gemeinschaftlichen Verhältnisse, die oft doch dann ziemlich viel Druck auf Kinder schon im jüngsten Alter ausgeübt haben oder auch Kinder mussten schon wirklich als ganz, ganz kleine Kinder arbeiten. Aber es ist schon ganz, ganz stark irgendwie durchgedrungen, für mich zumindest, dass das da eine große Freiheit gab und spielerische Rollenfindung und auch wirklich so Experimentieren auch.
Ja, erinnerte mich manches sogar an meine Kindheit, wo wir mit einfachen und ganz bescheidenen Mitteln alles Mögliche gespielt haben, wo ich heute bei Kindern oft feststelle, sie sind sehr technisch und sehr fixiert darauf, bespaßt zu werden. Aber wir lassen uns am besten jetzt mal von einer der Kuratorinnen erklären, was diese Ausstellung eigentlich genau ausmacht und wie sie entstanden ist.
Ich bin Sarah Mischke, ich arbeite am Institut für Kulturanalyse der Deutschen des östlichen Europa in Freiburg im Breisgau. Das ist dem Innenministerium des Landes Baden-Württemberg nachgeordnet und ich bin dort Projektkoordinatorin für das Projekt Everyday Danube, Open Educational Resource zur Alltagskultur im Donauraum. Und ein Baustein in diesem Projekt ist eben unter anderem die Ausstellung hier in Bratislava.
Jetzt ist die Bezeichnung bald so lang wie unsere Sendung und vor allen Dingen Ihr Weg war ja auch lang, Sie sind extra hergekommen aus Freiburg. Wie ist denn die Zusammenarbeit hier gelaufen mit dem Museum der Kultur der Karpatendeutschen und mit Katrin? Wie haben Sie sich zusammengefunden? Und wie war dann die Live-Begegnung?
Das Zusammenfinden, das hat meine Vorgängerin Leni Perencevic angestoßen, die das Projekt sich ausgedacht hat. Die hat eben nach Kooperationspartnern gesucht und dann eben einfach die Katrin Litschko angeschrieben für das Museum der Kultur der Karpatendeutschen hier. Und Katrin hat mir auch gestern erzählt, sie hat sofort gedacht, super, das macht sie. Und dann später, also die Zusammenarbeit mit Katrin, die war total toll und bereichernd, finde ich, weil also einerseits auf einer persönlichen Ebene, weil sie einfach sehr professionell ist, unfassbar viel mit eingebracht hat. Und das ist natürlich schwierig, wenn man so ein großes Projekt gemeinsam stemmt und nicht vor Ort sitzt. Also wir haben uns digital getroffen, manchmal jede Woche, manchmal im monatlichen Abstand, ganz viel geschrieben und das heißt, es ist alles digital passiert.
Jetzt ist das ja keine Ausstellung, die sich ausschließlich den Karpatendeutschen widmet oder der Region Bratislava, sondern einen ganz breiten Bereich im Grunde der Donau von der Quelle bis zur Mündung. Wie haben Sie denn mit anderen Partnern im Ausland zusammengearbeitet oder im Ausland, auch im Sinne Ausland außerhalb der Slowakei?
Genau, also unsere anderen Partner sind das Museum Slavoniens in Osijek, das in Ostkroatien. die eben auch Bestände haben. Einerseits geht es dort um deutsche Minderheiten in der Region, aber eben auch einfach um Menschen aus Osijek. Und dann haben wir eben genauso noch mit dem Nationalmuseum der Geschichte Moldaus zusammengearbeitet, genauer mit der Abteilung für die Opfer der Deportation in Moldau. Und das heißt, das sieht man auch in der Ausstellung teilweise, die Bestände, die von dort eingebracht wurden, von Ludmila Kojukaru, unserer Projektpartnerin dort, die betreffen dann meistens eigentlich das Thema Kindheit und Deportation. Und da geht es jetzt auch nicht spezifisch um deutsche Minderheiten, sondern um ganz unterschiedliche Personengruppen aus der Moldau, die eben dann unter Stalin unter anderem deportiert wurden. Ja.
Jetzt sind Sie aus Freiburg hergekommen. Die Donau entspringt in Donaueschingen. Können Sie denn von sich sagen, Sie haben auch eine Kindheit und Jugend an der Donau gehabt?
Ja, nicht ganz so genau, weil ich selbst bin ja auch nicht in Freiburg aufgewachsen, sondern in der Nähe von Stuttgart. Aber, also so wie wir es hier in der Ausstellung sehen, würde ich schon sagen, weil uns geht's ja nicht um die direkte Flussnähe, die zwar hier in Bratislava ja gegeben ist, aber natürlich uns geht's eigentlich vielmehr auch um die Donauregion als symbolischen Raum und als europäischen Raum und ein Raum, die Donau hat ja in der Vergangenheit Migration ermöglicht, aber auch wirtschaftliche Infrastrukturen bereitgestellt, ganz viel Austausch und prägt natürlich auch regionweit jetzt über das direkte Flussufer hinaus. Also insofern würde ich mich dann dem doch wieder zuordnen.
Wie gefällt es Ihnen hier an der Donau bei uns in Bratislava?
Wunderschön. Also ja, so viel Kultur, eine sehr schöne, lebendige Stadt. Also ich bin sehr froh, dass ich da bin.
Jürgen, du als Österreicher bist ja auch irgendwie ein Donaukind, oder?
Ja, ich bin jetzt nicht wirklich in unmittelbarer Nähe der Donau aufgewachsen, im Salzburger Alpenvorland. Aber ja, es war nach dem Kindesalter, als ich dann das erste Mal die Donau wirklich erlebt habe, bei einem Ausflug nach Linz. Und das war für mich doch ein sehr prägendes Erlebnis, so diesen auch in Linz schon ziemlich mächtigen Donaustrom im Vergleich zu Salzburg in Salzburg zu erleben. Und ja, also von daher wurde die Donau vielleicht dann auch in gewisser Hinsicht zu einem Sehnsuchtsort oder Sehnsuchtsstrom, was sich dann vielleicht auch dann später wiedergespiegelt hat in der Entscheidung, nach Bratislava zu gehen.
Als ich die Donau das erste Mal hier in Bratislava sah, war es schon überwältigt. Ich bin ja an der Elbe in Dresden groß geworden und das ist dann hier schon was anderes gewesen. Und wie du schon sagtest, sehr berührend sind viele Exponate gewesen. Neben alten und teilweise wirklich historischen Spielzeugen oder Schulbüchern und anderen Sachexponaten ist diese Ausstellung aber auch sehr reichhaltig betextet und bebildert. Und man hatte sich etwas Besonderes für die Besucherinnen und Besucher ausgedacht, nämlich eine Postkarte, aus der man etwas ausschneiden und daraus mit etwas Geschick einen Würfel basteln und zusammenkleben kann. Und auf dem sind verschiedene Fragen zu Kindheitserinnerungen und Träumen gedruckt. Aber das kann uns am besten unsere liebe ehemalige Kollegin und heutige Chefredakteurin des Karpatenblatts, der Zeitschrift der Deutschen in der Slowakei, und eine der Kuratorinnen erklären, Katrin Litschko. So, Katrin, jetzt hast du vorhin in deiner Eröffnungsrede ein Spiel vorgestellt oder zumindest ganz kurz benannt. Vielleicht kannst du es uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal genauer erklären. Diesen Würfel, was hat's damit auf sich?
Genau, das hängt einmal damit zusammen, dass wir mit unserer Ausstellung auch dazu anregen wollen, dass die Menschen sich selber Gedanken darüber machen, was sie für eine Kindheit und Jugendzeit erlebt haben. Und andererseits findet man die Form von dem Würfel auch in unserer Ausstellung wieder. Also wir haben 18 großformatige Würfel, die sind 60 cm auf 60 cm verwendet, als Träger für Text- und Bildmaterial. Und wir wollten dann, dass die Besucher auch selber einen Würfel mit nach Hause nehmen können und haben das damit verbunden, dass sie sich ja auch Gedanken darüber machen sollen, was für eine Kindheit und Jugend sie hatten.
Auch wenn die nicht an der Donau war.
Auch wenn die nicht an der Donau war, genau. Und auf den verschiedenen Seiten des Würfels findet man unterschiedliche Fragen. Und das ist so gedacht, dass man sich mit jemandem, den man gerne besser kennenlernen möchte, hinsetzt, den Würfel nimmt, würfelt und dann schaut, was da für eine Frage draufsteht und sich dann darüber unterhält.
Also ich könnte jetzt würfeln und du musst mir dann antworten, oder ist es so, dass man für sich selbst würfelt?
Du kannst es so und so machen, aber gedacht war ein Dialog, ja.
Dann würfel ich jetzt mal für dich. Welches Objekt, Bild oder welchen Geruch verbindest du mit deiner Kindheit?
Die Frage habe ich heute schon mal beantwortet, weil wir haben auch so eine interaktive Wand, wo man auf Zetteln, auf so Post-its Antworten hinterlassen kann. Und für mich ist so ein Geruch, der mich an meine Kindheit erinnert, der Geruch, wenn es geregnet hat und man auf dem Campingplatz aufwacht.
Wunderbar.
Und weißt du, ich habe mir im Kopf immer gesagt, das riecht nach Regenwurm. Und das habe ich immer noch im Kopf. Wenn es manchmal so riecht, dann denke ich mir, ah, es riecht nach Regenwurm. Aber in meinem Kopf ist dann irgendwie so die Campingplatz-Atmosphäre, wie wir als Kinder mit meinen Eltern immer im Wohnwagen unterwegs waren in Imst.
So, und dann gehen wir jetzt vom Campingplatz zurück ins Studio.
Ja, wir haben auch 3 Exemplare dieser Würfel mitgenommen, also in den 3 sprachlichen Ausführungen auf Slowakisch, Deutsch und Englisch. Mhm. Ja, ich fand die Fragen auch ganz interessant, zum Beispiel, welche Regeln haben dir als Kind nicht gefallen? Also ich fand eigentlich alle Regeln toll.
Regeln fandest du toll ausgerechnet? Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Also ich fand zum Beispiel jene Regel toll, dass man jetzt nicht über etwas Politisches berichten soll.
Mir geht das also ganz gegenteilig, muss ich dir sagen, weil wenn wir Kinder am Abendbrottisch saßen und uns wurde dann erklärt, was wir in der Schule alles lieber nicht sagen sollen, wenn es kritisch über die DDR-Politik ging oder um Kontakte zu Westverwandten oder so. Ich fand das furchtbar, wie so Selbstzensur. Ich glaube aber, die Eltern haben sich damals schon bei uns zumindest in der DDR was dabei gedacht. Aber als Regel wollte ich das nie richtig anerkennen und war extrem froh, dass nach der Wende diese Angstregel beseitigt war, also zumindest in Deutschland. Und in dem größeren, modernen, weltoffenen Teil der Gesellschaft habe ich das so erlebt und genossen. Und insofern regt diese Ausstellung im Karpatendeutschen Museum natürlich schon zum Nachdenken an, wie du merkst hier auch in unserem Mini-Gespräch darüber. Und die Ausstellung gibt es noch bis...
Die Ausstellung läuft noch bis September und wandert dann weiter, oder?
Nein, die wandert nicht weiter, aber die wird zum Beispiel, so wie sie jetzt ist, aber unter neuen räumlichen Bedingungen in Chisinau, in der Hauptstadt Moldaus, auch parallel gestaltet. Mhm. Das ist das einfachere Konzept gewesen, als alles abzumontieren und zu transportieren, haben die sozusagen das inhaltliche Konzept umgesetzt, eben zum Beispiel auch für diese Stadt.
Vielleicht auch finanziell erschwinglicher, wenn man den Weg in Betracht zieht nach
Chisinau. Sicher, und es geht nicht so viel kaputt, weil das sieht ja sehr schick aus. Auch die Ausstellung hat mir gut gefallen von der Gestaltung her, vom Material her, auch wenn das Licht vielleicht nicht ganz so optimal dort in den Räumen war.
Ja, da muss man halt immer arbeiten mit dem, was man vorfindet, also was die Möglichkeiten bieten, oder? Das kennen wir auch ganz gut aus unserer Rundfunkarbeit, oder? Okay.
Genau. Soweit also unser kleiner Bericht von der Vernissage. Und wir setzen unser Programm jetzt fort mit dem
Hörer Echo.
Auch in dieser Woche sind wieder etliche Einsendungen zum aktuellen Hörerwettbewerb Lebendiges Wasser und natürlich Empfangsberichte eingegangen, darunter aus Frankreich, Indien und Spanien. Eine ganze Empfangsliste schickte uns Yigal Benger aus Ochtrup in Deutschland per E-Mail und schrieb dazu:
Bitte senden Sie mir für meine 3 Hörberichte die 3 meinerseits ausgewählten Papier-QSL-Karten 1, 2, 3 bzw. Ausweich-QSL, alles in den Anhängen enthalten. Freundliche Grüße, Yigal Benger.
Lieber Herr Benger, wir geben uns natürlich immer Mühe mit dem zeitnahen Versand der QSL-Karten, aber da manche ältere Karten bzw. Serien komplett vergriffen sind, können wir nicht immer garantieren, dass es mit solchen speziellen Wünschen klappt. Aber lassen Sie sich überraschen. So, dann sind da die Geburtstagsgrüße der Woche von Bernd Seiser aus Ottenau. Jürgen, bitte.
Hallo Freunde, gerne möchte ich im RSI-Hörerecho vom 19. April den Geburtstagskindern der letzten Woche freundlich gratulieren. Besonders Andreas Mücklich in Berlin, Mechthild Schulwitz in Boos, Cornelia Giske in Rheinach, Udo Becker in Kurtscheid, Klaus Schulze in Zwickau, Detlef Meyer in Rastete und Joachim Kalkbrenner in Hildesheim. Herzliche Grüße, Bernd.
Danke, Bernd, und auch wir gratulieren. Und weiter geht's. Aus Kerpen in Deutschland schrieb uns Stefan Druschke unter anderem Folgendes.
Liebe Freunde, vor einigen Minuten habe ich wieder Ihre deutschsprachige Sendung gehört, sogar auf Kurzwelle. Ich habe mich gefreut, dass RSI in deutscher Sprache wieder auf Kurzwelle zu hören ist. Vielleicht besteht ja die Möglichkeit, diese Sendung auch in Zukunft beizubehalten. Das Empfangssignal auf der 6140 Kilohertz war hier jedenfalls ganz brauchbar aufzunehmen. Das Programm dieser Ostersendung hat mir auch sehr gut gefallen. Auch die Tradition des Begießens mit Wasser war mir bisher unbekannt. Vielen Dank für die schöne Sendung und viele liebe Grüße, Stefan Druschke.
Jürgen, wurdest du begossen an Ostern?
Ich wurde nicht begossen, allerdings meine Freundin wurde
tatsächlich
begossen. Ja, sehr dezent, ein bisschen besprinkelt.
Und jetzt ist sie ganz gesund geworden dadurch.
Jetzt hat sie einen gebrochenen Knöchel, ja.
Gute Besserung. Danke, lieber Stefan Druschke. Wir freuen uns natürlich, dass Sie unsere Sendungen ganz brauchbar empfangen haben und Ihnen vor allem unser Osterprogramm gefallen hat. Zum Empfang äußerte sich auch Siegbert Gerhard aus Frankfurt am Main. Auch er freut sich über die wieder aufgenommene Kurzwellenausstrahlung über Radio Gloria bzw. Radio Onda.
Das finde ich klasse und sehr wichtig. Tolle Sendung zu den slowakischen Ostertraditionen und Osterbräuchen. Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen, Siegbert Gerhard, Hörer auf Kurzwelle seit 1970, RSI-Hörer seit 1993. Wir senden euch herzliche Frühlingsgrüße nach Bratislava, 73.
Danke und 73 zurück, liebe Familie Gerhard. Und für diejenigen, denen diese Zahl nichts sagt, es ist im Hobby- bzw. Amateurfunk sowie im Sprech- und Telegrafiefunk auf Kurzwelle die universelle Abkürzung für viele Grüße oder Englisch Best Regards. Der Code 73 stammt aus der Ära der Landtelegrafie des 19. Jahrhunderts und entwickelte sich zu einem freundschaftlichen Gruß unter Funkern. Und wir funken jetzt den Schlusspunkt der heutigen Hörerpostmappe mit den Zeilen, die uns Franz Bleker schrieb.
Guten Tag. Gerne habe ich gerade den Wochenrückblick mit Auszügen aus den Sendungen der vergangenen Woche gehört. Laufen diese Rückblicke jeden Samstag? Mit freundlichen Grüßen, Franz Bleker.
Ja, lieber Herr Bleker, während an den Wochentagen neue Beiträge aus den verschiedenen Bereichen wie Politik, Sport, Wissenschaft oder Kultur und Tourismus kommen, ist der Samstag in der Tat für den Rückblick, also die Wiederholung ausgewählter Stücke, reserviert. Zumeist aus der zurückliegenden Woche, aber wenn sich beispielsweise durch Feiertage mal der Programmablauf etwas verschiebt oder während der Sommerurlaubszeit, durchaus auch mal mit Beiträgen der etwas weiter vorangegangenen Tage. Und ebenfalls reserviert ist für den Sonntag im letzten Teil des Magazins natürlich immer unsere
Musikecke.
Am 23. März gedachten wir des 5. Todestages der großen tschechisch-slowakischen Gesangslegende, der Grande Dame unseres Chansons, Hanna Hegerová. Seit den späten 1950er Jahren begeisterte ihre Kunst nicht nur unser, sondern auch ein internationales Publikum. Sie sang in mehreren Sprachen und ihr Vortrag war unverwechselbar. Ihre erste professionelle Aufnahme machte sie 1957 hier beim slowakischen Rundfunk. Neben dem Französischen, das sie liebte und das ihr nach ihren Auftritten im Mekka des französischen Chansons, dem Pariser Olympia, in den Jahren 1967-68 den Titel »Die Edith Piaf von Prag« einbrachte, nahm sie auch viele Lieder auf Deutsch auf.
Dass man vergebens hofft, die Liebe geht vorbei, zurück.
Neben deutschsprachigen Songs enthält Hanna Hegerovas Diskografie auch Lieder auf Jiddisch. Die Hauptsprache ihrer Lieder war jedoch tschechisch. Heute stellen wir Ihnen Titel vor, die sie in ihrer Muttersprache Slowakisch sang. Am bekanntesten ist wohl ihre legendäre Version des Liedes Čerešne, Kirschen, von Jaro Filip und Milan Lasica, das ursprünglich von der Schauspielerin Susana Kronerova gesungen wurde.
Ako mladé dievče, už je to za nami. Po stromoch som liezla s našimi chlapcami. A vždy, keď na strome zlomili halúsku, házali mi chlapci čerešne za blúsku. Keď boli zvedaví, čo to mám pod blúskou, odháňala som ich zelenou halúskou. ubránila som sa viac menej úspešne. Nikto nesmel siahnuť na moje čerešne. Neverte mládencom, keď sa vám zapáčia, viedia vám všetky čerešne z koláča. Chlapci neublížia.
Hanna Hegerova wurde am 20. Oktober 1931 in Bratislava als Carmen Maria Stefania Farkaschowa geboren. Ihr Kindheitstraum war es, Schauspielerin zu werden. Erst später begann sie zu singen.
Ursprünglich sollte ich Ballerina werden, weil meine Mutter nicht wusste, was sie mit mir anfangen sollte. Sie schickte mich zur Ballettschule in der Hoffnung, dass ich dort so ausgebaut werden würde, dass sie zu Hause mal eine Pause hätte. Aber das passierte nicht. Schon als Kind fing ich dann an zu schauspielern. Ich tanzte, also Rhythmus und Musik. Ich fing an zu singen und genau wie alle Jugendlichen Radio hörten, hörte ich Radio und sang vor mich hin. Dann wollten andere, dass ich für sie singe. Und ich weiß nicht, es hat sich einfach so ergeben. Es hat mich nicht sofort gepackt, muss ich sagen, aber es ist mit mir gewachsen.
Sie absolvierte eine Schauspielausbildung und begann ihr erstes Engagement in Žilina. Aufgrund der auch damals niedrigen Gagen an regionalen Theatern beschloss sie, sich etwas dazu zu verdienen und trat in der Tatra-Revue in Bratislava auf, wo sie mit dem ikonischen Orchester Juraj Berzeller sang. 1958 ging sie mit ähnlicher Absicht nach Prag, ursprünglich für ein Jahr. Doch aus dem einen geplanten Jahr wurde ein ganz neues Leben. Nach Engagements am Rokoko und am Semaphor-Theater trat sie ab 1966 ausschließlich als Solosängerin auf und konzentrierte sich auf das Chanson. Mit Erfolg und besonders mit einem in slowakischer Sprache, nämlich von dem Schauspieler, Liedtexter und Humoristen Milan Lasica, das sentimental-lakonische Zlivota, Traurigkeit.
V poslednom čase náhle do môjho života priplietla sa mi čudná Zlivota. Stále sa za mnou vláči, nedá mi pokoja. Je práve taká smutná ako ja. Rozmýšľam úpenlivo, prečo mi je tak clivo?
Textdichter und Komponisten, einheimische wie auch ausländische, legten eine Grundlage für den Erfolg von Hanna Hegerovas Liedern. Am wichtigsten war jedoch ihre akribische Probenarbeit, ihr präziser Umgang mit Worten, Emotionen, Pausen und sogar schauspielerischen Gesten. Hanna Hegerova schaffte es, all dies in ihre Lieder einfließen zu lassen und so die Herzen ihres Publikums zu berühren. Mit aufrichtiger Ehrfurcht vor den Urhebern und mit natürlicher Bescheidenheit.
Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich, wie ich es nenne, meine eigene Firma haben würde, also Hanna Hegerova. Ich hatte wirklich nicht damit gerechnet. Es war nicht Teil meines Plans. Ich wollte gutes Theater machen und dann bei allem, was ich tue, gut singen. Ich finde, es hat keinen Sinn, die Dinge nur mittelmäßig zu machen. Ich zitiere Yehudi Menuhin, der über Musik sagte, es gebe nur gute und schlechte Musik, denn mittelmäßige Musik sei ohnehin schlecht. Da ich mich nicht darauf vorbereitet hatte, meine eigene Firma aufzubauen, beschleicht mich manchmal dieses Gefühl der Angst, wenn ich auf der Bühne stehe und die vielen Leute vor mir sehe. Die sind ja eigentlich nur meinetwegen gekommen. Für mich bedeutet, ein Star zu sein, Verantwortung. Nur Verantwortung. Und deshalb möchte ich in Programmen mit vielen anderen Künstlern nicht der Star sein. Ich möchte nicht am Ende des Programms stehen. Ich möchte meine Arbeit an einer anderen, weniger wichtigen Stelle innerhalb des Programms leisten.
Anna Hegerova wird immer einen festen Platz in der tschechisch-slowakischen Popkultur haben. Ihre Lieder leben in den überlieferten Aufnahmen weiter. Und jeder kann ihr Erbe auf seine eigene Weise interpretieren. Auf den Punkt bringt das ihr Lied mit einem Text von Milan Lasica, Žila som správne, ich habe richtig gelebt.
Dnes viem, že dá sa žiť aj bezpečne a opatrne a snáď to niekto vie aj bez námahy, ale ja nie. Aj tak si hovorím, žila som správne a odídem bez rozpakov, hoď s povesťou, kto vie akou. Poďakujem sa za lásky a na posledné zlé otázky poviem znova tie tri slova. Žila som správne.
Und damit sind wir am Ende des heutigen Sonntagsmagazins aus der SDWR Rundfunkpyramide Bratislava. Am Mischpult war Eva Medieska, die Musikredaktion hatte Radomir Mescho und vom Mikrofon verabschieden sich
Jürgen Rendl, auf Wiederhören
und Kai Zeisberg, do počutia. Unsere Adresse: Radio Slowakei International, STVR, Mitna 1, PO Box 55, in 81755 Bratislava, Slowakei. Webseite rsi.sk, E-Mail rsi-german@stvr.sk.
Na miesta nepoznané, kde život sa láme. hodnoty práve s tebou.